Street Culture Dialogues mit einer neuen Folge. Und dieses Mal gehen wir wieder auf ein neues Terrain. Und ich freue mich sehr drauf und ich bin gespannt. Leo, schön, dass du dabei bist. Erstmal, wie geht's dir? Wie ist so die Lage?
Hi, Nico. Ja, wie soll es mir gehen? Blendend natürlich, ne? Sonnenschein über ganz Deutschland. Sommerlichste Temperaturen, wie auch Flo's Outfit schon verraten lässt. Dementsprechend, ja, ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, ich finde es schön, dass dir blendend geht, weil eigentlich sind ja auch so Sachen passiert, die vielleicht nicht so blendend sich anfühlen, aber es ist bestimmt ein ganz spannender Dialog, den wir heute darüber führen können, denn wir haben einen sehr spannenden Gast. Introduce bitte.
Wir haben heute Flo Seiler am Start, seines Zeichens BMX Flatland Pionier, kann man vielleicht sogar sagen. Auf jeden Fall deutsche Szenegröße, ansässig in Stuttgart und Veranstalter des Flat du Palais Events dieses Jahr, der erstmalig in Stuttgart stattfinden wird. Super spannende Nummer. Flo, trotzdem will ich nicht allzu viel vorwegnehmen und ja, gib uns doch ein ganz kurzes Intro, mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, gerne, klar. Ja, danke für die Einführung. Also ja, ich bin Flo Seiler, ich bin jetzt 44 Jahre alt schon und ich fahre seit, lass mich kurz nachrechnen, 27 Jahren BMX. So, also 27 Jahren bin ich auf dem BMX unterwegs und dort speziell in der Disziplin BMX Flatland. Vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen oder gehört, kann man vielleicht nachher so ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, ich wohne in Stuttgart, ich bin ursprünglich aus München. So, da sind meine Roots, da habe ich auch 20 Jahre lang gewohnt, da habe ich auch angefangen mit BMX-Fahren, mit meinen Kumpels damals und ja, wie du schon gesagt hast, mache ich auch Events und wir werden sicherlich im Laufe der Folge hier ein bisschen drüber sprechen.
Das ist ja zumindest die Verbindung heute auf jeden Fall, weil natürlich da auch wieder, und das ist das spannende kultureller Raum, sich selber quasi eine Fläche schafft, um die wir hier auch immer kämpfen, auch in dem Kontext, in dem wir sind, um so ein kleines bisschen klarer zu machen, wie wichtig das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Ne? Der junge Nico fand BMX-Räder richtig cool, aber hatte leider und Mama auch nie Geld dafür, um so einen zu kaufen. Also ist diese Geschichte weit an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich aber in den letzten Jahren auch wieder mitgekriegt, dass auf jeden Fall ich einen neuen Hype entdeckt habe. Auch so alte Kollegen, so auch schon ein bisschen älter als du, Flo, fangen wieder an, BMX-Räder irgendwo auszugraben und dann rumzuflanzen. Das ist also so wieder noch mehr auf meinen Tisch gekommen. Bevor wir aber uns darüber beschäftigen, wir machen ziemlich viele Cliffhanger hier gerade, fällt mir auf. Ihr habt beide hier von Flatland gesprochen, du auch. Kannst du mir die BMX-Welt, für die, die es nicht wissen, einmal mal erstmal allgemein erklären und dann ein bisschen spezieller darauf, was deine Spezialparadedisziplin ist.
Ja, gerne. Also BMX, ganz allgemein so, ne, so super Step Back. Was bedeutet BMX eigentlich? Es bedeutet Bicycle Motocross und das X, ne, im Amerikanischen wird es halt zum Cross. Insofern ist das mal die grundlegende Bedeutung und ist entstanden so eigentlich fast zeitgleich mit dem Skaten so in der Zeit, in dem auch Skateboard irgendwie entstanden ist in Kalifornien. Und ganz am Anfang ging es da wirklich nur darum, das waren auch noch keine richtigen BMX-Räder, das waren so Art Bonanza-Räder, die so ein bisschen aufgetunt wurden. Ne? So, das waren noch keine richtigen BMX-Räder und damit sind die Kids halt irgendwie rumgeheizt. So, und dann relativ schnell hat sich so das Race entwickelt, das ist eine Disziplin von BMX. Bei der geht es halt tatsächlich exakt darum, wer ist als erster in irgendeinem Ziel so, ne? Das ist mir erstmal ziemlich simpel. Parallel dazu hat sich dann aber auch Freestyle entwickelt und Freestyle hat am Anfang bedeutet, man droppt halt in so Pools rein, man float so durch Pools durch diese leeren Pools, die so in Kalifornien in den Hinterhöfen rumstanden und so dieses Typische, was man auch vom Skaten ein bisschen kennt. Und dann hat sich relativ schnell innerhalb von diesem Freestyle haben sich dann Disziplinen halt rauskristallisiert, ne? Wie man heutzutage, jetzt mal die übergeordneten sind so Park, das kennt ihr so, ne? Da wird ein Park aufgebaut, Obstacles, Quarters, Spines etc., wo dann die Fahrer irgendwie verschiedene Tricks machen und dann gibt's auch eben die Disziplin Flatland, bei der man im Prinzip gar keine Hindernisse benötigt, sondern am besten nur eine ganz ebene Fläche, die möglichst gerade ist, wie der Name schon sagt, und am besten nicht rutschig, aber auch nicht zu rau. Also da gibt es so ein paar Aspekte, die wichtig sind. Und da macht man dann sozusagen, oder vollführt man, wenn man das mal so ein bisschen blöd sagen kann, Tricks auf dieser ebenen Fläche. Am Anfang war das so banale Balance-Sachen, sag ich mal, so in den 70ern, 80ern. Und es hat sich dann natürlich, wie viele andere Sachen auch, halt enorm weiterentwickelt. Da ist die Evolution natürlich dann krass vorangeschritten und mittlerweile, ja, muss man sich ansehen, passiert es auf so einem Level, dass man selbst als Athlet auch oft erst beim dritten oder vierten Mal hinsehen überhaupt versteht, was macht der da überhaupt, ne? Also, aber um das kurz zu fassen, BMX unterteilt sich dann eben, wie gesagt, in diese verschiedenen Disziplinen. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, wie es gab früher, war Halfpipe recht groß, das ist mittlerweile nicht mehr so ein Thema. Es gibt Spine, es gibt auch noch Dirt, wo man im Prinzip über so geschaufelte Dirt-Hügel halt springt und Tricks macht. Und da gibt es so verschiedene Unterdisziplinen. Wenn man jetzt aber auf die großen Events schaut, dann sind halt dort präsent vor allem Park, Street teilweise auch und halt eben Flatland. Und Street ist dann eben wie beim Skaten auch, ne, alles, was so an Dingen so im Straßen, im urbanen Raum sozusagen zur Verfügung ist, also Treppen, Sets, Rails etc., wird halt beim Streetfahren genutzt, ja. Um das noch ergänzend zu sagen, weil Street habe ich jetzt in der Erklärung so ein bisschen ausgeklammert zuerst.
Ja, super interessant. Aber eigentlich ist Flatland somit ja auch, gehört ja eigentlich auch zu Street, weil ich meine, es kommt von der Straße, es hat sich die Evolution in der Straße durchlaufen sozusagen und das perfekte Flat, die perfekten Flatspots. Gibt es wahrscheinlich Metropolen auf der ganzen Welt oder die für euch die Hotspots sind, sei es vielleicht Barcelona oder eben auch Stuttgart. I don't know, als Skate für Skateboarder ist Stuttgart auf jeden Fall ein Hotspot. Wie siehst du das?
Ist so, du hast genau recht damit. Es gibt in jeder größeren Stadt bekannte Spots, so die so einen gewissen Stellenwert auch erlangt haben. Und in Stuttgart war das auch so. Hier gibt es der Name ist halt Haus der Geschichte. Hat sich in, sag ich mal, so vor 10, 15 Jahren war es da richtig voll so. Wenn du da hingekommen bist zum Flatland-Fahren, so, da waren da 15, 20 Leute. Ist gerade nicht mehr so intensiv, aber nichtsdestotrotz ist es einer der bekanntesten Spots so in Deutschland, was Flatland angeht. Und natürlich, wie bei vielen anderen Sachen, natürlich ist es halt auch geil, wenn du einen Spot hast, der irgendwie eine Atmosphäre hat. Ne? So, es geht nicht nur darum, dass der Spot halt irgendwie für dich irgendwie optimalen Bedingungen schafft, sondern es gehört auch dazu. Also man fühlt sich natürlich wohler, wenn du an irgendeiner Fläche fährst, wo vielleicht daneben München zum Beispiel, habe ich ja gesagt, ich komme aus München, da bin ich immer an der Floßlände gefahren. Das ist da in Thalkirchen direkt am Zoo und da fließt auch die Isar vorbei und da war quasi, der Spot war so eine Eisstockfläche, so ein Asphalt eigentlich, die war ziemlich gut und da war es natürlich von der Atmosphäre mega geil. Da bin ich gefahren, hatte meine Ruhe, daneben die Isar, ne, idyllisch. Also es spielt irgendwie auch ein bisschen eine Rolle. Und da gibt's natürlich dann auch Spots, was weiß ich. Ich bin auch in Singapur mal zwischen irgendwelchen Hochhäusern, Wolkenkratzern gefahren, was natürlich dann einen ganz anderen Vibe hat, aber am Ende natürlich auch total unique ist, so, ne. Also das spielt natürlich dann irgendwie auch noch eine Rolle, so fürs Feeling und oft auch fürs Footage, wenn du da was filmst, etc., ne.
Warum eigentlich Flatland? Also warum hast du diesen Weg gewählt, Flo?
Ja, das, wird da immer gern so eine ultra spannende Geschichte erzählen, aber die war halt nun mal nicht so spannend. Also die Wahrheit war so, ich hatte zwei Kumpels, mit denen war ich zusammen in der Klasse in München und wir haben immer alles zusammen sportmäßig gemacht, Fußball, Basketball, Tischtennis, so echt jeden Sport so durchlaufen. Und die haben sich irgendwie einfach mal BMX-Räder gekauft. So. Und dann war ich halt so der Dude, der halt irgendwie noch keins hatte und dann habe ich mir halt eins gewünscht und dann habe ich es gekriegt zu Weihnachten, war mega happy und dann bin ich da halt voll drauf kleben, also im positiven Sinn drauf kleben geblieben, als dass ich halt dann echt nichts anderes mehr gemacht habe. So, dann war ich so wirklich mit denen den ganzen Tag, also nach Schule so waren wir halt den Rest, bis halt nicht mehr ging, so 10, 12 Stunden oder so bis Mitternacht, waren wir halt da draußen und sind halt BMX gefahren. Und ganz am Anfang tatsächlich noch gar nicht sofort Flatline, sondern eher so an so Stufen so ein bisschen rumgemacht, versucht da so ein bisschen rumzupfen und so. Aber irgendwann sind wir dann, haben die anderen beiden auch angefangen, so Flatline zu fahren und ich bin dann da halt eben da mit dabei und hab dann halt das sofort halt auch für mich halt adaptiert und auch sofort gemerkt, ich will auch nichts anderes machen. Also BMX interessiert mich, mich auch damals schon allgemein interessiert, aber dieses Flatland-Ding, so, das war das, was ich halt machen wollte. Das war dann relativ schnell klar.
Wie funktioniert die BMX-Community dann als Ganzes, wenn sie doch letztlich so fragmentiert ist in den verschiedenen Disziplinen, sage ich mal? Hängen doch trotzdem alle miteinander ab, feiern sich gegenseitig oder sind es schon eher einzelne Grüppchen, die eher autark ihr eigenes Ding machen, nochmal eigene Codes haben? Oder ist es eigentlich ein großes Ganzes und jeder kann so ein bisschen was von allem, aber spezialisiert sich mit der Zeit so ein bisschen?
Oh, das ist echt eine sehr gute und voll berechtigte Frage, weil da gibt's innerhalb der Szene ja auch verschiedene Leute und Gruppierungen. Also tatsächlich war es früher so, dass innerhalb der Flatland-Szene und in jeder Stadt gab es eine, war dann so jede Stadt auch so ein bisschen für sich. Das war nicht so, dass man da jetzt irgendwie so einen geilen Austausch immer hatte. Das heißt, es gab schon so verschiedene Gruppen so, die ihr Ding so gemacht haben. Und aber BMX allgemein, also mal außerhalb von dieser Flatland-Bubble, war es schon für mich immer so, dass wir immer zusammen auch Berührungspunkte hatten. So, ne? Zum Beispiel auch in München damals am Anfang, da sind wir halt von unserer Session nach Hause gefahren und sind halt noch an der Oper vorbeigefahren. Da waren dann halt die ganzen Streetfahrer so und dann sind wir mit denen noch abgehängt und so. Und man hat sich gekannt und auch geschätzt. Und so wie es halt mit anderen Dingen auch. Es gibt halt cool Leute, es gibt halt Leute, mit denen man nicht so cool kann. Und das ist, sag ich mal, so disziplinübergreifend. Was richtig gut ist und was ich auch immer gut fand, ist halt diese großen BMX-Events, an denen halt alle Disziplinen auch stattfinden. Ne? So BMX Worlds zum Beispiel in Köln so jahrelang, an denen du halt wirklich alles hattest. So. Und das war dann schon immer besonders. Und ich würde sagen, es hat sich auch gegenseitig, also es hat positiv beeinflusst. Ne? Es gibt super viele Flatland-Sachen, die dann auch in Street so Einzug gehalten haben. So, da gibt's halt so Rolltricks, die auch die Streetfahrer machen, die adaptiert haben, weil es einfach Sinn ergibt. So, es gibt auch Street-Elemente, wie zum Beispiel so Tailwhips machen, ne? So, was ihr kennt ja bestimmt auch, was auch die Flatlander übernommen haben. Und so hat sich das immer gegenseitig auch, wie sagt man halt, inspiriert, befruchtet oder so. Ne? Also das ist auf jeden Fall.
Hängt damit zusammen, wer sind die coolsten?
Ja, da habe ich letztens auch drüber geredet. Da gab es mal so ein Interview von einem spanischen Fahrer, Vicky Gomez, auch eine Legende so im Flatland-Bereich. Der hat mal, das ist auch schon 20 Jahre her so, aber der hat irgendwann mal in einem Interview in der Ride BMX gesagt, so Flatland ist the King of BMX und so. Und hat natürlich damit provoziert und es war auch zu dem Zeitpunkt irgendwie verständlich, wie er es meint, weil viele sagen halt auch immer, und das sagen ja auch die anderen so, hey, Flatland ist eigentlich der Shit. So, das ist das Komplizierteste. Wenn du, hier, ich glaube, hier, wie heißt der, Ryan Williams oder so, der mit den krassen super Triple Double Flips und so, dieser Australier, der irgendwie jetzt auch beim Fies wieder irgendwie alles gewonnen hat und so, der kam ja auch mal in die Flatland-Fläche und hat einfach seine Medaillen alle hingelegt und hat gesagt, hey, take them all, because, you know, this guy's so von ungefähr, die haben es eigentlich verdient, so diese ganzen Medaillen. Also wir kriegen da schon natürlich immer super viel Props und Respekt, auch so disziplinübergreifend. Aber die Wahrheit ist auch, dass alles an BMX so ist krass. Und ich glaube, dass diese eine Sache so rauszustellen oder auf so einen Protest zu stellen, nur weil sie jetzt motorisch so super anspruchsvoll daherkommt, ist nicht der richtige Weg. So. Und ändert aber nichts daran, dass man als Flatlander natürlich auch selbstbewusst irgendwie seinen Standpunkt irgendwie vertreten kann und auch da irgendwie selbstbewusst umgehen kann mit dem Thema, was ja auch schwierig genug ist als Flatlander, weil Flatland innerhalb von BMX ja auch nochmal eine kleine Bubble ist. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, 1000 BMX-Fahrer hast, dann fährt vielleicht einer Flatland mit Glück so. Also insofern.
Ach krass, so eine krasse Quote tatsächlich. Also ich hatte mir die Frage irgendwo notiert auch, ne? Auf 10 BMXer, wie viele fahren Flatland, aber das, also.
Null.
Null. Krass, also eine ganz, ganz seltene Spezies sozusagen.
Macht es natürlich noch schwieriger, ne, ja?
Ja, ja, absolut. Also, Flatland ist, hat so viele Aspekte und so viele Komplexitäten in sich, dass man das alles gar nicht so einfach irgendwie wiedergeben kann und es auch vielleicht nicht so viel Sinn macht, dass irgendwie jemanden versuchen, irgendwie alles so darzulegen. Ich glaube, am Ende des Tages, was für die Leute entscheidend ist, das anzugucken, so nah dran zu sein, das ist auch das Geile am Flatland. Du bist halt wie beim Tanzen, ne? Die Crowd ist super nah dran. Die kriegen den Vibe irgendwie mit und wenn du das mal live gesehen hast, dann bist du eigentlich, also ich habe noch nie jemanden da irgendwie gesehen, der dann gesagt hat, nee, so war gar nicht mein Ding, so dass wenn du das mal live gesehen hast auf einem gewissen Level, wie gesagt, dann flasht dich das. Aber das hat auch letztens, habe ich mit Dustin noch drüber gesprochen, das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Leute halt oft sagen, hey, das ist so crazy, so wie, das kann ich gar niemals, selbst wenn mich das Thema interessiert, ich fange gar nicht damit an, so, weil wie soll ich da hinkommen auf dieses Level oder so, was die Profahrer da haben. Und es schreckt natürlich auch viele ab, weil sie natürlich auch sehen, okay, wie viel Zeit verbringt man da alleine mit sich auf irgendwelchen einsamen Plätzen, ne, um 8000 Mal den gleichen Scheiß zu wiederholen und ihn dort trotzdem nur einmal zu schaffen, so, weißt du, also das ist natürlich so, das was die Leute vielleicht da ein bisschen abhält, von Flatland zu fahren. Wohingegen aber, das wollte ich nur sagen, Flatland in Japan ganz spezifisch ultra groß ist. Also in Japan gibt es so viele Flatlander, wie es BMXer in ganz Europa gibt wahrscheinlich. So, ne? Also das ist wirklich absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da drüben irgendwie abgeht. Aber ist nochmal eine ganz andere Welt. So, ne? Also hat jetzt leider mit uns hier in Europa und nicht so viel zu tun.
Gefühlt skatet auch jede zweite Person in Japan. Also irgendwie scheint dort jeder zwei Action-Sports Minimum auszuüben. Ist auf jeden Fall ja eine super Nation. Ja, aber Flo, was du sagst, ist super interessant, weil ich hatte auch irgendwie so die für mich gewagte These so vorformuliert, so zu behaupten, dass auch wenn Flatland BMX eigentlich die kleinste Bubble innerhalb von BMX vielleicht ist, wie du jetzt meintest, dass es trotzdem für den Außenstehendsten vielleicht das spektakulärste und vor allem am einfachsten nachzuvollziehende ist. Weißt du, was ich meine? Also du hast ja selber auch schon gesagt, also du hast einerseits dein Event beworben mit, was auch relativ ungewöhnlich ist, und wir kommen gleich zu dem Event, aber teilweise mit dem Social Reach deiner eingeladenen oder bestätigten Athleten. Und auch sonst merkt man oder passiert es ja immer wieder, dass ein krasser Flatland-Clip einfach irgendwie auf TikTok oder Instagram irgendwie viral geht, außerhalb der Core-Bubbles. Einfach weil es sowas Faszinierendes hat und eben, glaube ich, auch weil es oftmals halt mitten in der Stadt stattfindet. Ich meine, in dem Fall findet es auf Social Media statt. Aber immer vor Publikum und nicht in diesen geschützten Räumen, wie jetzt ein Streetspot am Ende der Stadt, wo niemand ist, oder in einem Skatepark oder in einem BMX-Park. Und wir sind ja auch ein Podcast, der an der Schnittstelle zwischen Urban Sports und auch irgendwo der Marketingwelt so ein bisschen fungiert, ne? Und da habe ich mich eben gefragt, ob das eben auch, oder ob man behaupten kann, dass das vielleicht auch eine der kommerziell interessantesten Nischen von BMX ist, eben Flatland BMX, also für Szene externe Brands.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn die Marken das so sehen würden.
Vielleicht wissen sie es einfach noch nicht. Wir machen sie jetzt einfach mal hier darauf aufmerksam, ja. Nico, oder?
Also ich sehe das so. Ich sehe das so und auch andere sicherlich auch. Ich habe aber auch oft genug, jetzt mal, deswegen gehe ich ein bisschen zurück nochmal in die Vergangenheit. Oft war es der Fall, dass Brands Flatland als erstes so entdeckt hatten für sich als Marke. So aus den Gründen, die du alle auch beschrieben hast. Dann denke ich zum Beispiel mal früher an Adidas oder auch an Braun. So, die waren sehr, sehr aktiv in unserer Szene. Die haben große Contests gesponsert. Die haben noch relativ viel Geld reingesteckt im Verhältnis. Auch Red Bull zum Beispiel. Es gab ja mal auch diesen, oder dann gibt's immer mal wieder, ne, diesen Red Bull Circle of Balance. Was häufig passiert ist, ist, dass diese Marken dann irgendwann von Flatland weggegangen sind und den Shift hin halt zu den populäreren Disziplinen gemacht haben, insbesondere Park. So, das ist halt sehr häufig passiert. Und das hat natürlich Gründe, die auch, also das ist auch in den Events begründet, ne? Die X-Games waren halt schon immer wenig Flatland-lastig. Ganz früher gab es mal in den USA bei den X-Games Flatland, aber dass es das da nicht mehr gab, hat auch seine Gründe, weil wenn man das so präsentiert, wie die das damals präsentiert haben, so Anfang der 2000er, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das halt auch irgendwie nicht funktioniert im Fernsehen. So. Und die haben da halt oft, war so eher so ein bisschen nicht so fokussiert, nicht so inszeniert, ne, wie man Flatland auch vielleicht irgendwie handhaben muss auf einem Event. Nicht, dass es da nicht real ist. Ich meine, es ist nicht inszeniert fake, sondern ich meine inszeniert mit das Setup so bauen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass Flatland wirken kann. Und Flatland kann nicht wirken auf einem 400 Quadratmeter Parkplatz. Das funktioniert halt nicht. Und das will ich damit sagen mit X-Games. Und da haben natürlich die anderen Disziplinen halt viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt und auch einfach dadurch, dass es halt viel mehr Fahrer gibt und so, hat sich natürlich logischerweise sich automatisch Zusammenhänge ergeben, die für die Marken halt viel interessanter sind. Und dem Aspekt, was ich als Marke eigentlich auch brauche, also zumindest meine Ansicht, gerade jetzt in Zeiten, in denen wir leben, so, es ist ja Authentizität vor allem, aber es muss natürlich auch irgendwie die Aufmerksamkeit halt ziehen. Und das hast du ja angesprochen, auf Social Media gibt's relativ häufig halt Clips im Flatland-Bereich, die einfach mal kurz viral gehen. Also zum Beispiel Dustin war jetzt auf dem Fies in Montpellier vor ein paar Tagen, hat mal von so einem Japaner kurz ein Video gepostet, mal kurz wieder 3 Millionen so, ne? Also Views und so. Also das heißt, das ist eigentlich so ein Ding, was permanent passiert. Und wir versuchen, also jetzt bin ich schon bei einem Event ein bisschen, aber wir versuchen natürlich den Marken das auch klar zu machen und das, was du angesprochen hast, mit diesen, wir werben natürlich auch mit der Reichweite und dem Engagement der Athleten. Also wir nennen das sozusagen so Athletes-Driven Marketing. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist wirklich ein Faktor und da bringen die Marken auch im Bestfall halt drauf an, wenn sie es halt erkennen. Es ist aber kein Selbstläufer, es ist immer erklärungsbedürftig, so das ganze Thema.
Ja, heutzutage ist leider gar nichts ein Selbstläufer. Ne? Wir merken es jetzt auch wieder mit der Skate Week oder selbstgestandene Events, also mehrere europaweit, ne, auch in der Skateboarding-Bubble, pausieren dieses Jahr oder müssen oder ja brechen komplett die Zelte ab. Das wird sich genauso durch ja alle anderen Urban Sports Communities durchziehen. Umso cooler und mutiger, dass du diesen Jahr den Schritt wagst und deinen Traum Flatland BMX auf die Beine stellst. Nico hebt schon die ganze Zeit den Finger.
Bevor wir da reingehen, will ich nämlich von dir was wissen. Wir haben ja die traurige Situation und Leo, das kannst du in zwei Sätzen gleich nochmal erklären. Skate Week findet dieses Jahr nicht statt, weil es am Ende auch nicht genug Support von Partnern gegeben hat, Leo, ne?
Ja, genau. Unterm Strich war es eine Entscheidung, die wir aus finanziellen Gründen treffen mussten. Genau. Wir haben nicht genug Partner gefunden, um die Veranstaltung oder den Community-Event so durchzuführen, wie wir uns das irgendwie vorstellen und auf dem Niveau mit der Qualität. Und deswegen mussten wir letztlich pausieren für dieses Jahr.
Und Marken, du hast das richtig gesagt, Flo, sind ja dann auch immer mal wieder dabei, sich bestimmte Teile dieser Urban Sports Felder, die wir hier unter Street Culture Dialogues quasi auch alle versammeln, mal immer wieder zu picken und mal ein bisschen reinzugehen, immer längere Sponsoring zu machen und dann vielleicht auch wieder zu verschwinden und zu gehen. Was glaubst du, was ist der Grund? Und da kannst du dir auch gerne selber auf die Schulter klopfen jetzt. Warum klappt dein Event? Was in einer Zeit, in der es so schlecht allen geht, wo es so schwierig ist und es gibt auch ein Break-Event in Hamburg mit dem DNA-Festival, das kämpft darum. Ich höre das an allen Enden, dass überall immer Leute in Probleme kommen. Du scheinst ja irgendwo was richtig zu machen gerade. Und nochmal, ein bisschen auf die Schulter klopfen ist vollkommen in Ordnung. Aber kannst du ein Gefühl dafür geben, warum es klappt?
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den man nicht unter den Teppich kehren darf, ist, wir brauchen einfach weniger Geld, wie zum Beispiel die Skate Week. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Bei Flatland, ne, was wir ja machen, ist auf einem zentralen Raum stattfinden. Wir bauen dann die Fläche. Ich hatte vorhin mit Leo schon so ein bisschen, haben wir über die Fläche gesprochen. Wie kleine Kinder haben wir uns letzte Woche darüber gefreut, dass wir eine gerade flache Fläche irgendwo hingebaut haben. So, es hört sich absurd an, aber es ist gar nicht mal so einfach. Aber der Event klappt. Status quo auch nur, weil das sind ich und Kevin so als Fahrer, wir uns zusammengeschlossen haben und auch gesagt haben, wir wollen was machen. Es muss was passieren im Flatland-Bereich. So, wir müssen das Ding auf ein gewisses Level bringen. Wir müssen wieder Dinge stattfinden lassen. Das muss auf eine gewisse Art und Weise aussehen und haben da so eigene Ambitionen. Ja, auch wie du gesagt hast, Leo, also man hat einen gewissen Anspruch an das Event, wie man das aussehen lassen will, was da passieren soll, wie das für die Leute sein soll. Und das, den haben wir natürlich auch. Und ich glaube, wir sind halt ein ganz cooles Team. Wir bringen da verschiedene Skills und Aspekte halt rein. Und gleichzeitig ist es für uns halt auch nichts, womit wir halt Geld verdienen. Das heißt, wir sagen halt, okay, jeden Cent, den wir halt haben, stecken wir halt 100% halt in dieses Event rein. Das ist zumindest mal das, was wir jetzt machen. Das heißt nicht, dass es für immer so ist, weil Dinge müssen monetär auch persönlich dann irgendwann für die Leute funktionieren, wenn sie natürlich unfassbar viel Zeit da reinstecken. Aber jetzt momentan ist es halt so, dass wir, glaube ich, halt ein paar Sachen richtig gemacht haben. Wir haben am Anfang zum Beispiel, also ich kann sagen, was wir falsch gemacht haben, zumindest jetzt mal aus der Perspektive, die wir jetzt haben. Wir wussten im Dezember letzten Jahres, dass wir das machen können, so. Dass wir diesen Event machen können, dass wir den Support haben von der Location und so weiter. Und hatten natürlich relativ wenig Zeit, dann auch so Partnerakquise zu betreiben. Und wir haben uns natürlich am Anfang auch auf die üblichen, sag ich mal, Verdächtigen fokussiert, die wir alle kennen, Getränkemarken etc. Aber ich glaube halt, dass die auch gesättigt sind. Die haben zum einen zwei Probleme mit Flatland. Die kennen, also die, für die ist das zu unterrepräsentativ in ihrer eigenen Bubble. Das heißt zum Beispiel so Getränkebrands, die haben dann natürlich BMX-Teams oder auch Schuhbrands. Aber innerhalb dieser BMX-Teams gibt's halt super wenige Flatlander, recht häufig. Und auf der anderen Seite sind die auch gesättigt auf eine gewisse Art und Weise. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, fuck, wir müssen uns irgendwie konzentrieren auf die Brands oder die Partner, die genau das brauchen, was wir haben. und aber selber nicht haben als Marke. Und das haben wir dann einfach gemacht so, ne? Und so haben wir dann Partner gewonnen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat dann nach hinten raus relativ gut geklappt. Und für unseren Rahmen und das, was wir brauchen, hat das jetzt gut gepasst. Ja, natürlich würden wir gerne an vielen Ecken auch noch mehr machen. Es wären, viele Sachen wären noch geiler so. Wir haben auch, also wäre noch geiler, wenn wir andere Sachen noch stärker ausbauen könnten. Aber irgendwo muss man natürlich immer Abstriche machen. Und für das erste, ist es, glaube ich, ein ganz guter Outcome jetzt. Und wir haben ja auch Ambitionen, daraus so eine Art Serie oder sogar Liga zu machen, unabhängig von irgendwelchen Verbänden etc. Und ich glaube, das ist jetzt, was wir machen, guter Auftakt, um auch den Brands, und das darf man halt nicht vergessen, am Ende macht man ja Folgendes. Das ist immer so eine kleine Hochzeit, immer so ein Handshake, ein Agreement, ne? Und wir müssen natürlich auch abliefern so, ne? Das nützt ja am Ende des Tages niemand, wenn wir halt so ein One-Hit-Wonder hatten, so, sondern wir wollen die Brands natürlich da langfristig ranführen, ihnen sagen, hey, guck zu, deswegen hat sich das für euch gelohnt, weil der Impact, das investierte Geld, so und so haben wir das gemessen, das sind eure Zahlen, hier schau mal, das ist das Dashboard und so weiter. Das wollen wir natürlich alles unter Beweis stellen, so, da geht es natürlich um auch Zahlen so am Ende des Tages. Und das ist einfach auch die Realität, ne? Also das muss man einfach anerkennen, so die Marken haben ja auch einen Need und wir müssen versuchen, diesen Need halt zu erfüllen, aber gleichzeitig in dem Rahmen, in dem wir uns das halt vorstellen können, um den Event so zu gestalten, wie er für uns halt als Fahrer auch cool ist, ne? So, und da machen wir natürlich alles und deswegen denke ich, dass wir da erfolgreich sein werden, ja.
Die gute alte Gratwanderung aus Veranstalter-Sicht. Okay, Flo, jetzt müssen wir die Katze aber mal aus dem Sack lassen. Jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit von dem Event in Anführungszeichen und dem Vermarktungsprozess, aber jetzt mal die Hard Facts auf den Tisch. Eventname, Location, Datum, was macht den Event so besonders?
Ja, genau. Also tatsächlich besonders, ich fange mal ganz vorne an. Also der Name des Events ist Flat du Palais. Warum? Weil er stattfindet im Stadtpalais in Stuttgart. Stadtpalais in Stuttgart ist ein Museum, ist eine öffentliche Einrichtung. Und da haben schon, das muss man gleich auch dazu sagen, da haben schon sehr, sehr viele coole Veranstaltungen stattgefunden. Unter anderem auch zwei Skate-Events, die von Aaron Beast hier in Stuttgart, von den relativ bekannten Skate-Laden auch mitorganisiert worden. Und die sind halt offen für so Sachen, ne? Die finden das geil, die wollen unique Sachen irgendwie im öffentlichen Raum stattfinden lassen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe letztens mit jemand drüber gesprochen, auch von dem Event Location hier in Stuttgart. Die haben auch gemeint, das wäre in Europa fast sogar einzigartig, wie die vorgehen. Und das, glaube ich, ist tatsächlich so. Also die haben da sehr super open-minded und lassen sowas halt zu. So, dann da findet das statt. Das Besondere daran ist, dass es nicht einfach nur irgendeine random Location, und die Location hat auch einen gewissen Look, ne? Das ist so ein altes Schlösschen so aus dem 18. Jahrhundert. So, das sieht so wirklich so ein bisschen monumental aus. Das ist mitten in der Stadt. Und sie haben die coole Gelegenheit, direkt vor das Palais diese Fläche hinzubauen, haben zusätzlich noch das Glück, dass es schon eine natürliche Tribüne gibt auf einer Seite, weil das Palais sozusagen der Aufgang ins Palais in so Treppen mündet, ne, wo schon mal 200 Leute hinpassen und so. Also da kommen sehr viele coole Sachen zusammen. Und als wir diese Idee zusammen hatten und ich dann sozusagen mit diesem Museumsdirektor, Torben Gieser heißt er, gesprochen haben, war der auch sofort Feuer und Flamme. Der hat gesagt, hey, das ist voll geil, wir wollen genau den Vibe und so, macht einfach so. Wir brauchen genauso Leute, die Ahnung haben, die so Events auf die Beine stellen, die haben davon keine Ahnung, wir wollen es aber haben. Und er hat er halt, also ich war natürlich voll fixiert auf dieses Contest-Ding. Ich habe gesagt, ich will hier einen internationalen Contest machen, wir wollen es unabhängig machen von der UCI etc. pp. So, das ist für ihn gar nicht so das Thema, weil er sagt halt, ja, für mich ist wichtig, dass im urbanen Raum Sachen stattfinden. Und der Contest ist für euch natürlich ein Riesending, verstehe ich alles, aber hey, macht doch da mehr draus. Wir bauen da die Fläche hin, lasst doch da Sachen stattfinden, 3 Wochen. Macht doch Workshop mit Kids etc. Und so ist die Idee quasi weiterentwickelt worden zu verschiedensten Side-Events, die da stattfinden im Rahmen dieser 3 Wochen, die dann aber münden in diesem internationalen Contest. Und deswegen würde ich auch sagen, deswegen ist das Event so besonders. Es ist eben nicht nur ein Contest, sondern es ist wirklich so eine Art kleines BMX Flatland Festival, wo halt in dem Rahmen verschiedene Dinge eben stattfinden.
Wow, super interessant. Also das Stadtpalais Stuttgart ist mir natürlich auch ein Begriff, weil wir waren dort tatsächlich auch schon mit einer kleinen Skate Week Geschichte vor 2 Jahren. Es ist wirklich eine super Premium-Location. Ne? Also das wurde ja auch in langjähriger Arbeit auch fein säuberlich saniert und modernisiert, das Gebäude. Ne? Und ist sozusagen ja auch ein Museum von Stuttgart für Stuttgarter, so übertrieben gesagt. Ne? Also man kann, glaube ich, theoretisch könnte auch wie soll ich es erklären? Es ist nicht so krass kuratiert, wie man das unter dem Museum vorstellt, sondern es ist wirklich da ein Raum für Kulturschaffende Stuttgarter. Ne? Jemanden wie zum Beispiel auch dich. Ne? Du bringst ja BMX da auf eine hochkulturelle Ebene, dann schon fast gesagt, sozusagen. Auf jeden Fall mega cool. Also mit der Location habt ihr, ich glaube, die Bilder werden krass. Und dreiwöchiges Programm ist natürlich, Festivalprogramm ist natürlich auch super krass. Ne? Jeder, der schon mal ein Event organisiert hat, weiß, wie heftig das ist. Gib uns doch mal noch so ein bisschen Insights oder doch so ein bisschen einen kleinen Abriss, wie genau das Programm aussehen wird und was die verschiedenen Bestandteile sind. Weil ich habe gehört, es gibt sogar so einen ganz kleinen Special-Event am 18. Juni, kurz vor den Finals. Vielleicht kannst du mehr verraten.
Ja, genau. Also also der Contest selber, der große internationale Contest, an dem wir wirklich die, nochmal um das zu erwähnen, da kommen, das wird das highest level seit, keine Ahnung, Dustin sagt seit wahrscheinlich über 10 Jahren in Deutschland, auf Flatland-Level so, was da an Leute kommt. Und das ist am 19. und 20. Und davor am 18. tatsächlich, das, was du angesprochen hast, da haben wir auch den Street Culture Dialog zu Gast. In dem Rahmen findet dann eben auch ein Austausch, ein Panel statt, in dem wir verschiedene Athleten sozusagen auch zu Gast haben und dort auch dann eben über BMX allgemein aus Sicht der Athleten, aber auch über Culture Marketing und viele andere Aspekte irgendwie sprechen werden. Das ist sicherlich super spannend für viele Leute. Ist auch tatsächlich die einzige mehr oder weniger ein bisschen geschlossenere Veranstaltung, die wir haben, die sehr spezifisch natürlich auch ist, für interessierte, Marketing-interessierte, Urban-Culture-interessierte. Darüber hinaus gibt es noch am 16. Juni so eine Cinema-Night. Da haben wir, das ist auch ganz spannend, da haben wir im Palais haben eine Kooperation mit der Bike-Film-Tour. Da zeigen wir einen spezifischen Flatland-Film von diesem amerikanischen Fahrer, der auch wirklich cool ist und hoch emotional. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Das ist so eine kleine Doku. Dann zeigen wir noch so ein paar Hardcore-Riding-Clips, so von Dustin, Kevin und mir. Und dann ganz am Ende auch was super Spannendes so für die Szene. Zeigen wir noch The Rise of Kunstform, a BMX Legacy. Da geht es darum, wie der Kunstform BMX-Shop, der ja in Stuttgart seine Ursprünge hat und von Sebastian, Daniel und mir auch gegründet wurde damals, wie der quasi so von null sozusagen zu einem der größten BMX-Shops in Europa irgendwie mutiert ist. Das ist sicherlich auch nochmal spannend. Das ist so eine Doku mit zig Stimmen irgendwie und so weiter. Also da, das passiert
haut
da auch
er noch. Jetzt so, haut er jetzt so nebenbei raus, dass er auch noch den größten BMX-Shop Europas mitgegründet hat und wahrscheinlich immer noch mitbesitzt. Interessant. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber noch ein Programmpunkt? Ja. Oder?
Nee, genau. Das kurz korrigiert. Ich bin da nicht mehr involviert. Ich bin da 2015 ausgestiegen. Ändert aber nichts daran, dass wir natürlich super close sind so und ich auch da natürlich super viel irgendwie im Austausch auch bin und so weiter. Aber genau, aber Anteile habe ich tatsächlich keine mehr. Genau, und davor ist es dann noch so, dass wir da eben, das ist auch eigentlich fast für uns persönlich so für das wichtigste Thema, dieses Thema Workshops, ne? Dass wir versuchen, den Kids da eine Fläche zu bieten, in denen wir halt Workshops anbieten. Da haben wir teilweise so eine Art Schnupperkurse, so, wo man auch mal dann sich einen Grad ausleihen kann und einfach mal schauen kann. Und dann haben wir da halt auch fixe Workshops, wo du dich dann auf eine ganze Woche anmelden kannst, weil wir einfach halt sagen, wir müssen das so niederschwelliger zugänglich machen und irgendwie auch Nachwuchs generieren. Weil das ist nämlich halt ein Riesenthema für Flatland BMX, gerade in Europa und auch Nordamerika, dass der Nachwuchs einfach fehlt und dass sich die Dinge halt so verändern, wie auch Jugendliche oder Kids halt irgendwie mit den Dingen so in Berührung kommen und wie die heute halt irgendwie mit Dingen interagieren. Und da sind wir halt noch nicht so auf einem, Kevin sagt immer so, wir müssen die Gleichung irgendwie lösen. Ja, und das ist auch so, ne, die ist noch nicht gelöst. Ne, wie schaffen wir es, die Kids da wieder irgendwie zu begeistern und nicht nur zu konsumieren. Ne? Instagram, geil, 12 Millionen Views. Chris Böhm kennt man vielleicht, ne? Zum Beispiel auch ein Protagonist der Szene, der so über die Grenzen hinweg bekannt ist. Alles schön und gut, total cool. Aber wie schaffen wir es halt, dass die Kids irgendwie sich dafür interessieren und dann auch dabei bleiben? So. Und das ist für uns halt, wie gesagt, eigentlich fast der wichtigste Aspekt, ja.
Ey, super wichtig. Vor allem, du meintest es gerade schon, nur mit Inspiration ist es halt heutzutage nicht mehr getan in Form von Content, ne, weil man einfach mit so viel Content von allen Seiten auf Social Media einfach konkurrieren muss. Man muss einfach, ne, vor allem, wenn man, wie in eurem Fall, die Quote vielleicht ein bisschen hochschrauben will, auch innerhalb der BMX-Szene, ne, von 1 zu 1000, vielleicht auf 1 zu 100 oder vielleicht 1 zu 10 irgendwann, muss man Hand anlegen und den Nachwuchs fördern. Ne? Man muss niederschwellig Angebote schaffen. Man muss die Kids heutzutage einfach mit dem BMX-Rad oder mit dem Skateboard proaktiv in Kontakt bringen und möglichst positiven ersten Eindruck und ein positives Erlebnis irgendwie schaffen.
Ja, völlig, ja, ist so.
Ich finde bei der ganzen Geschichte, die du erzählst, fallen mir zwei Dinge wieder auf und die sind so maßgeblich, wenn es um Subculture geht. Das eine ist, du hast es hingekriegt, das sind wir vorhin so ein bisschen drüber gesprungen, weil du es auch recht niederschwellig gebaut hast. Das heißt, du hast es quasi zugänglich gemacht, damit Partner auch von unten reingucken können, um ein kleines bisschen zu gucken oder halt der harten Wirtschaft da draußen budgetär quasi das so durchzuwinken vielleicht oder auch das mir überhaupt möglich zu machen. Sobald es größer wird, das sagst du selber auch, gibt es natürlich die Möglichkeit und du wirst es natürlich viel größer höher weitermachen. Aber ist es nach wie vor immer ein Struggle. Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch, dass in dem Detail, das du beschreibst, mit jedem Detail, das du hier gerade erwähnt hast, so viel Liebe und vor allen Dingen auch so viel Subculture drin steckt, dass es ja mal abgesehen davon, dass die eigenen Stunden nicht bezahlt werden dadurch, auch selbst dieser Impact ja immens ist für eine Subkultur. Und da würde ich auch gar nicht so spezifisch werden, dass Flatland selber so allgemein dieses Fahrrad und das, was Leute mit BMX verbinden und das findet irgendwo statt und die haben vielleicht Erinnerungen daran oder finden es spannend auf Social Media irgendwas darüber gesehen. Wie sehr frustriert dich diese Schere dazwischen? Oder frustriert sie dich nicht? Ist sie Teil des Deals, den man eingeht, wenn man für seine Subculture kämpft?
Ich bin momentan überhaupt nicht frustriert und es liegt sicherlich daran, an zwei Faktoren. Zum einen habe ich genug Abstand dazu gehabt. Ne? Ich habe ja früher schon auch größere Events organisiert und dann habe ich ja gerade schon erwähnt, ne, die Sache mit dem BMX-Shop und so. Und ich habe ja auch zwischendurch auch andere Sachen gemacht und in anderen Bereichen Erfahrung gesammelt. Und ich bin jetzt auch kein Top-Top-Top-Athlet, so mit 25, der nochmal in einem ganz anderen Mindset irgendwie drin steckt. Insofern frustriert mich das ehrlich gesagt gar nicht, sondern ich bin sogar extrem motiviert, weil am Ende ist es so eine spezielle Sache, die so wenige machen, wo es wirklich auf jeden ankommt. Das ist nicht nur eine Theorie, dass es auf jeden ankommt, es kommt wirklich auf jeden an. So. Und auf jeden Fahrer in jeder Stadt, so jeder, der irgendwie schafft, ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus zu gucken und eben nicht nur zu fahren oder nicht nur zu gucken, sondern halt auch irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das müssen ja nicht immer, ich meine, ich bin einfach so gepolt. Wenn ich irgendwas auf die Beine stelle, dann kann ich das nicht klein denken. Dann versuche ich das in dem Kontext immer möglichst groß zu denken. So, das ist einfach irgendwie Teil von mir. Und es würde auch keinen Sinn machen, sich dagegen zu wehren. So, ich mache auch andere Sachen zum Beispiel. Ich habe auch so eine kleine Jam-Serie ins Leben gerufen, die ich versuche alle zwei Monate. Das ist maximal unkommerziell. Da geht es wirklich um gar nichts. Nur zusammenkommen in irgendeiner Stadt, ein bisschen Flatland zusammenfahren, eine gute Zeit haben. So, aber es ist genauso wichtig. Und und deswegen würde ich sagen, ich bin da überhaupt nicht frustriert, sondern ich habe richtig Lust und Spaß und ich arbeite auch extrem gerne jetzt zusammen mit Kevin und Dustin, weil die beiden ja auch nochmal, Dustin ist ja auch irgendwie im UCI World Ranking, glaube ich, Top 3 oder so, ist ja wirklich der Top-Top-Top-Athlet so momentan in unserem Bereich, so vor allem halt aus Deutschland. Und da finde ich es halt auch umso cooler, dass da zwei Leute jetzt halt mit im Boot sind, die auch ein ähnliches Mindset halt haben, weil es hört sich jetzt ein bisschen gemein an, so, aber das es ist gar nicht so einfach, so Leute auch zu finden und zusammenzufinden. So, wo man sagt, hey, mit denen kann man mal fünf gerade Sätze reden, so. Die checken das. Die haben auch geile Ideen. Die haben coole Skillset für Sachen, so. Das sind zum Beispiel ein herausragender Filmer, so. Das macht auch voll viel aus. Kevin ist einfach der ultimative BMXer, so, für mein Empfinden, so. Ist einfach ein mega cooler Typ, so, auf vielen Ebenen. Und das passt einfach. Und deswegen bin ich da das Gegenteil von frustriert, sondern eigentlich super motiviert. Aber was natürlich auch stimmt ist, es gab natürlich einzelne frustrierende Momente. Ne? Wir sprechen mit großen Brands, wir sind schon fast über der Ziellinie und dann halt doch nicht, kennt ihr ja alles und so. Da sind auch Sachen, die auch frustriert haben, vor allem, weil es auch relativ lang gedauert hat, bis wir wirklich dann auf der Zielgeraden waren. So, es war dann schon so ein bisschen, aber wir haben die Ruhe bewahrt, sage ich mal. Ne? So, wir sind jetzt nicht in Panik ausgebrochen, weil wir eins wussten. selbst wenn wir überhaupt nichts auf die Reihe kriegen mit den Marken, so wenn uns keiner unterstützen will, der Event findet statt, weil die Fläche wird da auf jeden Fall hingebaut. Natürlich ist es jetzt geiler, dass wir da so eine Premium-Fläche stehen haben. Die Location spricht für sich, so kann sich jeder angucken, dass wir da geschafft haben, noch zwei Tribünen hinzustellen, links und rechts zusätzlich. Wisst ihr vielleicht auch, wie teuer einfach fucking Tribünen sind, mal zwei Tage irgendwo hinzustellen. Das ist unfassbar. Und viele andere Sachen, dass wir für die Athleten irgendwie ein Catering am Start haben, dass wir ein sauberes Preisgeld haben von 7.500 Euro und viele andere Aspekte. Das ist natürlich mega geil, aber hätten wir das alles nicht geschafft, hätten wir den Event halt so durchgezogen mit den Mitteln, die wir halt zu dem Zeitpunkt halt gehabt hätten. So. Also insofern, ja.
Und da muss ich sogar noch kurz einhaken, weil wir hatten ja auch im Teil eures Planungsprozesses immer wieder mal gesprochen, auch irgendwie jetzt im Agenturkontext bei uns bei Finelines. Und es war ja schon zu beeindruckend. Ich hatte teilweise fast das Gefühl, dass selbst wenn ihr gar kein Geld eingesammelt hättet, dass ihr, weil ihr schnippst ja wirklich mit dem Finger und habt die absolute Weltelite eures Sports vor Ort, die wären am Ende sogar auf eigene Tasche oder aus eigener Tasche wären die gekommen, einfach nur ein Teil des Events zu sein, weil das so ein Community-Get-Together ist. Und da muss ich jetzt, da habe ich jetzt noch so eine These, und zwar, wenn man jetzt mal bedenkt, dass Flatland eh schon so eine kleine Bubble ist innerhalb von BMX, und wir wissen alle, ne, die Urban Sports, egal ob es jetzt BMX ist oder Skateboarding, ne, die sind nicht mehr auf dem Boom von um die 2000er herum, als Tony Hawk und Bam Margera und Jackass alles rauf und runter lief, so, ne, unsere Szenen und unsere Industrien schrumpfen irgendwie ein bisschen, und vielleicht muss man, und dann kommt bei euch noch der Faktor dazu, dass es einfach eh schon wenig sind, weil es so anspruchsvoll ist, vielleicht seid ihr mittlerweile so in so einer kleinen, also so komprimiert schon fast, weißt du, was ich meine, dass ihr unheimlich, dass dadurch unheimlich viel Energie entsteht, weißt du, weil du meinst gerade, ne, es muss wirklich jede einzelne Person irgendwie was machen, egal ob es ein Athlet ist, ein Shop-Owner, ein Event-Organisator oder alles in einer Person, so wie bei dir übertrieben gesagt, dass daraus halt wirklich was schnell was Großes entstehen kann oder mit viel Wucht, weil halt alle an einem Strang ziehen und es nicht diese große träge Masse gibt, vielleicht wie in anderen Sportarten noch, wo ganz viele wenige genau die gleiche Aktivität an den Tag legen, wie jetzt ihr zum Beispiel, aber halt ganz viele einfach nur kommen und sich berieseln lassen oder Bier trinken, weißt du? Und dadurch durchmischt sich aber der ganze, dadurch passiert wenig Neues, ne? Es werden wenig neue Impulse irgendwie gesetzt. Und ich habe das Gefühl, dass man das vielleicht so als was Positives im Negativen irgendwie mitnehmen kann. Ja, dass das einfach gerade so eine krasse Energiedichte vielleicht im Flatland BMX da gibt.
Ich glaube, am Ende des Tages ist ja auch total wichtig, dass genau durch diese Energie die Subculture ja auch im Leben erhalten wird. Ich glaube, ohne die Gesichter, ohne die Protagonisten, ohne die Extrameile, ohne die Faktoren, auch ohne die Kämpfe, die du führst, du hast das vorhin so schön beschrieben, auch beim Team und sowas, alles, wer bereit ist, wo, welchen Schritt zu machen, finden diese Räume nicht statt. Und ohne jemanden wie dich und auch Leo, was ihr im Skateboarding macht, nur dadurch kriegt es ja eine Sichtbarkeit. Hast du, Flo, mal zum Marke BMX im Ganzen. So, hast du dann ein Gefühl, wo die Reise hingeht? Also
ja, also vielleicht können wir da so ein bisschen den Bogen auch zu Olympia spannen tatsächlich. BMX ist ja olympisch geworden vor einer Weile, erst Race, dann Park. Flatland wäre es fast geworden. Es ist nur nicht geworden, weil es natürlich so paritätische Regeln gibt, ne, dass genauso viele Männer wie Frauen und so aktiv und so weiter. Das war im Flatland einfach nicht der Fall. Die Reise, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber durchaus irgendwie, würde ich sagen, kann man es ein bisschen prognostizieren. Also momentan ist es ja so, dass im Parkbereich, dadurch, dass es olympisch ist, natürlich auch viel mehr passiert, Gelder fließen, es Verbände gibt, die einzelnen German Cycling, na, ehemals Bund Deutscher Radfahrer, auch involviert ist in jedem anderen Land, der entsprechende Radverband und so weiter. Das heißt, da passieren organisatorisch Sachen, die durchaus nicht schlecht sind. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass die, speziell bei den Parkfahrern, um da jetzt mal dabei zu bleiben, dass die Fahrer halt immer mehr zu richtigen Athleten werden und weniger, sag ich mal, dieses ursprüngliche BMX-Ding so, was wir zumindest darunter verstehen oder viele darunter verstehen, nicht mehr so präsent ist. Das ist jetzt einfach mal wertfrei. Ist einfach die Realität, ne? Die haben ihr Trikot an, so machen da irgendwelche PlayStation-Tricks und sind den ganzen Tag im Gym. So, alles in Ordnung. Bedeutet halt aber auch, dass natürlich gewisse Aspekte in der Außenwahrnehmung halt sich verändern. So. Und da kommt für mich schon wieder Flatland halt voll ins Spiel, weil bei Flatland ist es halt nicht so, ne? Und da geht die Reise, denke ich mal, hin. Auf der einen Seite haben wir diese durchgestylten Geschichten, sage ich mal, die so mit Olympia und anderen Themen zu tun haben, mit World Cups etc. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses, sage ich mal, irgendwie weiterhin noch irgendwie archaischere BMX-Ding so, was im Street und im Flatland halt viel präsenter ist wie im Park. Und deswegen finde ich es gar nicht negativ, dass zum Beispiel Flatland nicht olympisch geworden ist. Und ich glaube, die Reise ist eben zweigleisig. Ne? Es gibt auf der einen Seite diese Schiene, es gibt auf der anderen Seite, und das ist halt das Wichtige, eben aber auch noch die andere. So. Und sobald aber eine Seite, oder naja, das ist nicht ganz richtig, sobald die eine Seite, die ich beschrieben habe, diese archaischere Seite von BMX, wirklich wegbricht, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. So. Weil das ist halt der Punkt, den wir nicht überschreiten sollten. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt auch momentan noch nicht so große Sorgen, weil selbst wenn wir in Deutschland jetzt gerade ein bisschen Probleme haben, auch im Nachwuchsbereich, mit anderen Dingen, ja, wir sind nicht der Nabel der Welt. Ne? So, es gibt noch zig andere Länder, in denen ist die Entwicklung gerade eine andere so. Ne? Also auch im BMX und speziell zum Beispiel, ich habe ja vorhin Japan erwähnt, im Flatland. Ne? Das ist fast schon so ein halber Volkssport da drüben. So, da gibt es wirklich, guckt euch das mal an, wenn ihr da Interesse dran habt, da gibt es 9-Jährige, die würden wahrscheinlich 80% aller europäischen Profahrer einfach rasieren in einem Contest. Und das ist wirklich vollkommen absurd. Insofern mache ich mir da jetzt nicht so viele negative Gedanken, sondern ich versuche mich da so ein bisschen einfach nach vorne zu orientieren. So, ne? Wir müssen halt versuchen, da irgendwie Lösungen zu finden für Probleme, die es halt gibt. Und gleichzeitig halt aber in einem Rahmen, der irgendwie für alle Beteiligten erträglich ist. Und das hattest du ja gesagt, Leo, schon. Das ist halt natürlich, gerade wenn man mit Marken zusammenarbeitet, auch immer eine Gratwanderung. Ja.
Ich finde das total spannend, Leo, weil ehrlicherweise da ja auch viel von dem drinsteckt, was auch Skateboarding immer wieder neue Lebenselixiere geben muss. Ne? Also du darfst über die Gegebenheiten drumherum gar nicht nachdenken. Du musst einfach fest daran glauben.
Auf jeden Fall. Ein gewisses positives Mindset schadet sicherlich nicht. Und immer weitermachen und wieder, also ist ja auch irgendwie, liegt ja in der Natur der Sache, ne? Immer wieder aufstehen und weitermachen und nach vorne blicken, so, ne? So kitschiges klingen mag. Und ja, ich werde auch nicht müde, jede Folge wieder herauszuarbeiten, dass doch sich alle Sport-Communities in den Grundsätzen doch sehr ähneln. Ne? Und ich meine,
fällt BMX, heute wieder voll auf.
Ja. Und BMX 100%, und Skateboarding. Ja. BMX und Skateboarding sind ja dieses fast schon Geschwisterpaar, ne? Bei der Geburt getrennt, übertrieben gesagt.
Ist so, ja.
Die sich dann eine Zeit lang über die Pubertät hinweg doch nicht so ganz gerne mochten. Ne? Aber jetzt immer wieder näher zusammenrücken. Dementsprechend, ich kann auf jeden Fall mit allem relaten, was Flo sagt. Ich freue mich mega, dass ihr mit dem Event durchzieht. Ich freue mich auch wirklich vor Ort zu sein. Ne? Nico, du und ich, endlich wieder unser zweites Panel, endlich wieder, ne? Nach Hamburg im letzten November. Genau. Wenn die Folge jetzt rauskommt, Anfang Juni, können wir auf jeden Fall auch irgendwie versuchen, den Link zu den Tickets irgendwie noch in die, sind die Tickets for free? Ich glaube schon, das ist nur so eine Begrenzung gewesen.
Genau, ja. Das ganze Event ist for free und draußen im Grunde so, ne? Also es gibt Tribünentickets, es gibt auch VIP-Tickets, aber im Grunde sind es alles Dinge, die wir so ein bisschen steuern, aber nichts kostet irgendwo was, ne? Also ja.
Super cool. Da gibt es ja auch wirklich keinen Grund, nicht vorbeizukommen. Zumindest als Stuttgart.
Ja, sowieso. Und ich glaube, ehrlicherweise, das ist doch das Schöne hier, wenn man sich das anguckt, weil ihr macht, du hast vorhin auch davon gesprochen, dass die Nachwuchsprobleme, aber eigentlich auch nicht, weil am Ende ist Subkultur ja auch etwas, was international immer geprägt wird. Und wenn diese Welle mal rüberkommt, dann musst du dir keine Sorgen beim Nachwuchs machen. So, das ist irgendwie auch klar. Trotzdem muss man präsent sein, man muss zeigen, wofür es steht. Ich glaube, dass die Stadt Stuttgart so mitmacht, ist auch etwas, was man mal erwähnen darf, ne? An der Stelle, weil ich das schon auch ganz spannend finde, dass es Unterschiede in den Städten gibt. Berlin macht nicht mit, Stuttgart macht mit, um solche Events auch möglich zu machen. Gibt es vielleicht zum Abschluss, Flo, von dir aber sowas, und am Ende des Tages sollen hier ja auch Entscheider etwas lernen. Die sollen zuhören und die sollen ein bisschen lernen. Was es braucht, deiner Meinung nach, damit du nicht nächstes Jahr in der Situation bist, das Gleiche zu haben wie Leo, sondern dass Leo in der Situation ist, das Gleiche zu haben wie du. Ich spiele ein bisschen mit euch beiden hier, so, weil es gut so ist. Also, dass es einen Schritt nach vorne geht, dass es ein bisschen weitergeht. Was ist so deine Botschaft an die da draußen, die Entscheidung treffen können?
Ja, also erst muss man natürlich sagen, das, was Leo macht, mit seinen Partnern über schon viel längere Zeit, als ich das jetzt mit dem Event mache, so, ist natürlich nochmal ist einfach herausragend. Das kann man nicht einfach, ne? Da, also das würde ich jetzt gar nicht. Du hast natürlich jetzt so ein bisschen provokant formuliert oder ein bisschen zugespitzt formuliert. Das ist ja nichts, was wir gegeneinander ausspielen, sondern ihr habt ja schon viel früher viel mehr richtig gemacht. Skateboard ganz allgemein hat viel früher schon viel mehr richtig gemacht. Sonst wäre es einfach auch nicht da, wo es schon ist oder war auch in der Zwischenzeit im Verhältnis zu BMX. BMX war ja immer so, du hast vorhin gesagt, von Geschwistern gesprochen, aber es war immer so ein bisschen das zurückgebliebene Geschwisterchen, um es jetzt mal so ein bisschen gemein zu sagen, weil BMX viele Sachen nicht so gut gemacht hat und nicht verstanden hat. Um BMX herum sind nicht so krasse Marken entstanden wie im Skatebereich. Vereinzelt manchmal, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Das heißt, da würde ich sagen, kann BMX eigentlich allgemein super viel vom Skaten lernen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift.
Ich brauche immer noch den sogenannten Elevator Pitch für die Entscheider da draußen, die wissen sollen, warum sie unterstützen sollen.
Genau. Also ich denke am Ende, das ist meine Theorie, oder erzähle ich ganz gerne mal darüber, dass das meine Theorie ist, die ich so im Kopf habe. Ich glaube, dass es super wichtig wird in sehr naher Zukunft für Brands noch wichtiger wird, sich irgendwie abzuheben. Und authentisch zu sein. Und zwar deswegen, weil KI immer größeren Raum einnimmt und dadurch für viele Marken, also ich sag mal, der Grad der Gleichheit wächst so untereinander. So viele Dinge werden noch gleicher, als sie eh schon sind, noch konformer. Und dann gibt's, sag ich mal, vielleicht eine Hand oder zwei Hände voll Dinge, die irgendwie sich so einen gewissen Vibe und so eine gewisse Authentizität und Ehrlichkeit irgendwie bewahrt haben und hoffentlich bewahren. Und dazu gehört insbesondere BMX aus meiner Sicht dazu, wenn es um Sport und Culture geht. Und deswegen ist es für Marken eigentlich wirklich, kommt immer drauf an, ne, in welchem Segment du unterwegs bist, aber extrem sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und auch da irgendwie zu investieren. Weil du auch, muss man auch dazu sagen, für viel weniger Mitteleinsatz ein viel besseres Ergebnis im guten Fall kriegst. So, das ist eigentlich mein Eindruck, wenn ich mir so andere Sportarten angucke, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, und ich stecke auch da nicht so tief drin. Deswegen so Aussagen jetzt immer mit Vorsicht so natürlich auch ein bisschen zu genießen, aber ich glaube, dass halt BMX und auch Skateboard und auch andere Sachen, die in so einer ähnlichen, sag ich mal, Vibe-Schiene irgendwie agieren, dass die mit viel weniger Mitteln und mit viel mehr, wie sagt man auch, Ehrlichkeit und auch viel mehr Respekt sozusagen irgendwie agieren, weil sie halt eben auch nicht das große Geld haben wie im Fußball. So, ne? Dadurch sind viele Dinge einfach auch leichter umzusetzen. Und trotzdem sieht man es ja, weil du es vorhin erwähnt hast, Leo, dass die Athleten oder die Fahrer, die da eine Rolle spielen, einfach trotzdem eine unfassbare Reichweite aufbauen können. So, ne? Und deswegen ist es für die Marken einfach ein großes Thema, würde ich sagen, ja.
Ja, Urban Sports, oder das, was wir als Urban Sports hier betiteln mit Street Culture Dialogues, ist einfach noch ein riesiges, ungenutztes Spielfeld, muss man sagen. Vor allem in den Kontexten, in denen sich Marketingentscheider sonst vielleicht bewegen, in Sportkontexten oder auch mit den Mitteln, mit denen sie hantieren oder auch mit den Tools, mit denen sie auf Marketingseite dann später irgendwie Erfolge messen und tracken, ne, wenn du das alles mitbringst, ne, sowohl die budgetären als auch die budgetären Mittel als auch die Marketing-Tools, kannst du zusammen mit diesen Communities einfach unfassbar viel erreichen, und die sind ein Stück weit auch noch einfach unbesetzt. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Also ist auch ein großes, da hast du schon einen Fuß in der Tür.
Ja. Und unterschätzen darf man es auch nicht, was die Leute, also zum Beispiel in unserem Fall, wir haben da schon, würde ich sagen, also weil du vorhin gesagt hast, auf die Schulter klopft, Nico, da würde ich es jetzt tatsächlich machen. Wir haben da schon hochprofessionell versucht, das aufzuziehen. Ne? Wir haben den Outreach auf eine gewisse Art und Weise mit den gestaltet. So, wir haben für jeden, ich sag's jetzt einfach mal auch ein paar Sachen so aus dem Ding, wir haben für jeden Partner eigene Landingpages gebaut, die wirklich auf den Partner abgestimmt gezeigt haben, was liefern wir denen so, wie integrieren wir es in meine eigenen Integrationskonzepte. Wir haben uns da ultra viel Mühe gegeben. Und das ist auch wichtig, weil man muss Dinge halt auch gut aussehen lassen, so, damit sie auch irgendwie angenommen werden, damit sie auch angeschaut werden. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ich bin der Meinung, dass viele Marken, wie du es auch schon gesagt hast, die es einfach noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und dass es auch super wichtig ist, dass es halt Erklärer da gibt, ne? Dass es so kleine laufende Wikipedia-Leute gibt, die sagen, hey, guck mal, das ist so, die Zusammenhänge. Und ich habe es auch gemerkt in der Akquise, was da für Fragen auch aufkamen. Das waren wirklich so manchmal so Basic-Fragen, die dann für uns natürlich total klar waren, wo man dann aber nochmal ganz klar, wo man eine einfache Sprache auch manchmal finden muss, nicht weil die Leute, die einem da gegenüber sitzen, nicht klug sind, die sind manchmal wahrscheinlich sogar klüger so als viele andere Leute, mit denen man so zu tun hat. Der Punkt, um den es trotzdem geht, ist, dass man den Leuten das dann, sag ich mal, mit einer einfachen Sprache irgendwie darstellt, weil man darf auch nicht vergessen, gerade bei großen Firmen sind da ja auch Entscheider, also du sprichst ja nicht immer sofort mit dem Entscheider so rum, ne? Das heißt, du bist dann nochmal auf einer Ebene drunter so, der trägt es dann auch in dem Meeting weiter. Du musst dem ja auch die Möglichkeit geben, irgendwie zu glänzen, sag ich mal, eine coole Idee vorzubringen so. Und so versuchen wir das natürlich auch aufzubereiten so, ne? Und das hat jetzt, sag ich mal, einigermaßen okay funktioniert, aber wir sind natürlich auch noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen so. Also das sage ich auch ganz klar.
Ich glaube aber, das neue oder dieses Event, bei dem wir dann ja auch dabei sein werden, ist eine wichtige Visitenkarte. Ich glaube ganz ehrlich, dass so wie du es beschreibst, Louis, ja auch die Hausaufgaben macht, die es braucht, um auf seiner Seite zumindest alles richtig zu machen. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was in der Vergangenheit aufgrund der Begebenheiten des Marktes und der Situation auch immer zu so ein bisschen Gap geführt hat mit was, also warum sind die nicht da, weil das ist doch cool und warum geben die uns nicht den Insight, den wir brauchen, damit wir unseren Return on Invest genau nachmessen können. Da muss man zwei Schritte aufeinander zugehen, was dann wiederum dazu führt, dass das Ganze trotzdem schwammiger und auch emotionaler wird. Und das macht die, glaube ich, und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf das alles da. Ich freue mich da sehr drauf. Ich finde es total wichtig, dass es das gibt. Ich finde total wichtig, dass da auch diese Räume so inszeniert werden, wie es macht, auch mit weit über die eigenen Möglichkeiten hinaus, so wie es wirkt, Flo. Deswegen, also Lübe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich freue mich wahnsinnig drauf, dabei zu sein.
Auf jeden Fall. Stuttgart ist immer eine Reise wert und ja, mit dem Flat Du Palais umso mehr.
Ja, ja, ich würde sagen. War ich gerade jetzt letztes Wochenende. Ich hab beim 0711 Geburtstag 30 Jahre.
Hab ich mir fast gedacht, eigentlich, ne? Das war ja auch wert. Wir haben, das ist natürlich auch, klar, also in Stuttgart passiert gerade super viel, insofern allgemein richtig, richtig spannend da.
Ja. Ja, siehst du. Und in 3 Wochen wieder da. Dann sprechen wir uns persönlich. Das hier ist da draußen, Leute, eure kleine Hausaufgabe. Wenn ihr noch nicht dabei seid und im Raum Stuttgart wohnt oder durch ganz Deutschland dafür reisen wollt, ich finde, es ist es wert. Flat Du Palais in Stuttgart. Von welcher Zeitraum, Flo?
Also Eröffnung ist 5. Juni und dann Ende ist quasi nach dem finalen Contest am 20. Juni ist dann quasi over. Ja.
Da ist genug Zeit, genau, zum Gucken.
Und sichert euch euer Ticket für Street Culture Dialogues Panel Talk am 18. Juni. Wir freuen uns sehr auf euch.
Mal gucken, worüber wir da reden, bin noch nicht so sicher. Irgendein Quatsch wird uns einfallen. Flo, danke, dass du dabei gewesen bist. Danke, Leo, wie immer. Danke euch.
Danke euch, ja.
Das war Street Culture Dialogues. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Nigel. Tschüss. Ciao.